Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2.
Der Donnerstagvormittag bis um 12 mit Roland Fleiger Mikrofon. 8:06 ist es. Und jetzt zu Kontext. Wenn zwei sich schätzen, dann freut sich das Kind. Unter diesem Titel geht es heute in Kontext um ein gelingendes Miteinander von Schule und Elternhaus. In der Sendung von Cornelia Kasis spricht der Schulpsychologe, Erziehungsberater und Buchautor Christoph Eichhorn darüber, wie entscheidend die gute Zusammenarbeit der Erwachsenen ist und was es braucht, damit sie gelingt, ohne dabei die ganz normalen Konflikte aus den Augen zu verlieren, wie er gleich zu Beginn klar macht.
Also ich möchte mal vorausschicken, dass sich Kinder über die Schule und die Lehrer beschweren, halte ich erstmal für normal. Ich kenne eigentlich keinen Schüler, der sich nicht schon irgendwann mal über den Lehrer, über die Schule beschwert hat. Das gehört einfach dazu.
Lehrer schelte am Familientisch. Das gehört einfach dazu. Das sagt Christoph Eichhorn in seinem Praxiszimmer in Landquart. Dort arbeitet der Mann aus Konstanz schon seit vielen Jahren als Schulpsychologe. Draußen weht der Föhn die schroffen Berghänge hinauf. Drinnen stehen Regale mit Kuscheltieren, Spielen und Büchern für Kinder und Jugendliche, die hier ein- und ausgehen. Auf dem Tisch liegt Christoph Eichhorns Buch »Bei schlechten Noten helfen gute Eltern«. Die günstige Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule ist das Lieblingsthema des Schulpsychologen und auch Anlass für unser Gespräch. Ein wichtiges Fachthema, denn zahlreiche Studien kommen zum gleichen Schluss. Das Elternhaus ist für den Schulerfolg der Kinder zentral. Dazu gehört auch die gute Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit. Und das ist alles andere als das Kampfelterntum, eine Art elterliche Kriegserklärung an die Schule, wenn da nicht alles klappt, von der in letzter Zeit da und dort in den Zeitungen zu lesen war. Christoph Eichhorn schenkt grünen Tee ein und wir beginnen das Gespräch mit einer ganz alltäglichen Situation. Lehrer schelte zu Hause. Der 13-jährige Dario ist empört. Herr Widmer dreht wieder durch. Heute hat er wieder zünftig rumgeschrien und auf morgen müssen wir das ganze Kapitel über Steinzeitwerkzeuge abschreiben, wettert der 12-Jährige. Das findet auch sein Vater keine gute Idee. Was soll diese Abschreiberei, denkt er sich und sagt zu seiner Frau. Die unterrichten immer noch wie vor 20 Jahren. Soweit die Szene. Dass es ganz normal und da und dort auch berechtigt ist, dass Kinder über die Lehrer ablästern und über die Schule schnöden, hat Christoph Eichhorn schon gesagt.
Das wäre für mich das Erste.
Das Zweite?
Ja, das Zweite wäre, das müssen wir dann überlegen, um was für eine Situation handelt es sich jetzt wirklich, oder? Was ist jetzt genau in der Schule vorgefallen? Klar gibt's immer bestimmte Dinge aus der Schule, wo man auch objektiv sagen kann, da hat der Lehrer vielleicht nicht so reagiert, wie er hätte reagieren sollen. Das gibt's ja. Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um?
Frühere Eltern gingen in der Regel ganz klar so damit um, dass sie in etwa sagten, der Herr Widmer wird schon wissen, was er tut. Und ihr seid ja auch keine Engelchen. Mit anderen Worten, früher war der Zusammenschluss der Erwachsenen in der Schule und der Erwachsenen zu Hause fast eine Selbstverständlichkeit. Das Kind hatte zuzusehen, wo es bleibt, vor der Phalanx der Autoritäten. Heute hat sich das Blatt gewendet. Moderne Eltern neigen eher dazu, ihr Kind zu schützen und zu stützen und da und dort sogar noch mächtig in deren Schnöderei und Lästerei einzustimmen. Christoph Eichhorn findet beides nicht sehr günstig. Was rät er denn?
Da würde ich meinen, sind zwei Dinge wichtig. Zuhören und einfach mal reden lassen. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Und ich gehe davon aus, dass sich fast alle Schüler oder Jugendliche, egal in welchem Alter, früher oder später wieder selber beruhigen.
Zuhören und ausreden lassen, das klingt einfach. Aber für viele Eltern ist dieses scheinbar Einfache schon ziemlich herausfordernd. Zuhören und ausreden lassen braucht nämlich Zeit. Und Zeit ist ein Luxusgut im anforderungs- und stressreichen Familienalltag. Und was, wenn sich die Wogen nicht von allein glätten. Was dann? Dann geht es um die Wurst, sagt der Erziehungsberater, Schulpsychologe und Buchautor Christoph Eichhorn.
Die Haltung von den Eltern ist da zentral. Also ist es jetzt mehr eine Katastrophe, weil der Lehrer mal einen Fehler gemacht hat? Oder sagt man, okay, wir schauen, wie können wir das Beste draus machen? Also im Prinzip das auch als einen Anlass sehen für die Zukunft vom Kind, wie können wir das Kind stärken? Was kann ich tun, dass mein Kind lernt, mit solchen Situationen klarzukommen? Das wäre für mich der nächste Schritt.
Gehen Sie davon aus, dass das auch eine Art Lebensschule ist?
Eigentlich schon. Wir wissen das doch alle als Erwachsenen. In meinem Beruf ist das auch. Als Schulpsychologe läuft auch nicht alles glatt. Ja, man muss mit diesem und mit jenem auskommen. Es gibt diese Situation und jene Situation, die einem Schwierigkeiten macht. Das ist in jedem Beruf so. Und wir können ja die anderen gar nicht immer ändern. Sondern ich muss schauen, wie kann ich am besten mit den Menschen klarkommen. Und das lernen Kinder bereits in der Schule, wenn sie schwierige Situationen bewältigen.
Zurück zum Beispiel. Darius' Vater verbündet sich mit seinem Sohn. Die unterrichten wie vor 20 Jahren, sagt er zu seiner Frau. Und was er sonst noch so denkt von Darius' Lehrer im Speziellen und der Schule im Allgemeinen, wird Dario wohl genau an Papas Mimik und Gestik ablesen können. Kinder sind da sehr wiff. Auf den ersten Blick hat der 13-Jährige sein Ziel erreicht. Die Eltern sind auf seiner Seite. Aber Christoph Eichhorn setzt auf den zweiten Blick.
Also dann kann sich natürlich das Kind fragen, warum soll ich eigentlich in Schule, wenn der Lehrer, wie soll man sagen, alles falsch macht. Ja? Ich würde mal davon ausgehen, ist sicher so. Schule, Lernen, all diese Dinge kosten ja ein Kind Energie, sehr viel Energie. Es gibt ja viele Dinge, die ein Kind machen könnte, statt in Schule zu gehen. Ich hatte mal ein 13-jähriges Mädchen, die wollte nicht in Schule. Und dann habe ich gesagt, ja warum? Hat die gesagt, ja ich lese lieber Harry Potter. Ist doch nachvollziehbar. Jetzt muss man sich aber von Harry Potter lösen, in die Schule gehen und sich Dingen zuwenden, die einen vielleicht gar nicht so sehr interessieren. Bedauerlich für so ein Kind, aber so ist halt die Welt. Und das kann man natürlich nur, wenn die Eltern hinter einem stehen und sagen, Lernen ist wichtig, dass du in die Schule gehst, ist auch sinnvoll. Und das ist ein Punkt, dass eine solche Reaktion im Kind Energie nimmt. Aber es gibt noch mehr Punkte, warum eigentlich diese Reaktion von den Eltern aus meiner Sicht nicht so ganz günstig ist.
Welche Punkte gibt es noch?
Also wenn die Schüler oder Kinder erzählen zu Hause aus ihrer Sicht von der Schule und jemand anders sieht es halt ganz anders. Davon muss man ja ausgehen. Es gibt Studien, zum Beispiel beim Unfall, wenn man da Zeugen befragt, sagt jeder was anders. Das ist nicht immer Absicht, sondern wir nehmen halt die Dinge anders wahr. Aber hier bei dieser Situation kann es sehr gut sein, dass es ganz anders war, als wie es dieser Bub zu Hause erzählt.
Was steckt denn hinter den kindlichen Berichten aus der Lernwelt? Beispielsweise, wenn es um das leidige Thema Hausaufgaben geht.
Kinder sind ja nicht dumm, davon sollte man sich lösen, von der Idee, oder? Sie sind sozial sehr intelligent und haben intuitiv ein hohes Wissen, wie man mit Eltern und Lehrern umgeht. Dann kann man zum Beispiel sagen, naja, der Lehrer hat es gar nicht richtig erklärt. Oder man kann sagen, naja, die anderen haben es auch nicht verstanden. Keiner versteht, was der Herr Huber immer so erklärt. Das kommt gut an bei Eltern, die darauf anspringen. Dann hat das Kind eine tolle, aus einer Sicht, kurzfristig natürlich, längerfristig schadet sich das Kind damit selber, aber kurzfristig kommt das Kind aus einer schwierigen Situation raus, schiebt die Verantwortung einfach auf den Lehrer und sagt, naja, ich kann nichts dazu, der Lehrer ist eine Schuld, er hat sich richtig erklärt.
Und was tun nun Eltern, die einerseits ihr Kind oder ihre Kinder ernst nehmen, aber andererseits nicht gleich auf alles und jedes anspringen, wie Christoph Eichhorn sagt?
Für Eltern, glaube ich, ist es ganz wichtig und sie können ihre Erziehungsaufgabe dann am besten, wie soll man sagen, nachkommen, wenn sie genau wissen, was ist eigentlich los. Ja? Wenn Eltern meinen, der Lehrer hat es falsch erklärt, in Wirklichkeit hat das aber, sagen wir mal, gar nicht so falsch erklärt, sondern das Kind hat vielleicht gerade ein anderes Interesse oder gerade keine Lust gehabt. Solche Dinge gibt es ja einfach. Dann entsteht aber für die Eltern ein Erziehungsnachteil. Denn sie gehen von einem falschen Bild aus. Und wenn Sie von falschen Situationen ausgehen, schaden Sie sich eigentlich selbst in Ihrer Erziehungseinfluss. Kurzfristig stehen Sie auf Seite des Kindes. Das ist was Positives. Aber längerfristig verliert das Kind dadurch an, das Kind kann Verantwortung abgeben. Und das halte ich für ungünstig. Ich sag, Kinder haben häufig zu Hause ein Informationsmonopol über das, was in der Schule passiert. Ja, zum Beispiel, ich hatte ein Gespräch, da hat ein Kind zu mir gesagt, waren die Eltern und das Kind da bei mir, und hat das Kind plötzlich gesagt, der Lehrer lässt mich nie auf Toilette. Fand ich schockierend. Ja, warum soll der Lehrer das Kind nicht, es war so ein nettes Kind, ganz alles okay, warum? Und ich war so durcheinander, dass ich gedacht habe, da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, jetzt tun wir halt den Lehrer mal anrufen. Und dann hat der Lehrer gesagt, ja, der geht halt in der Stunde dreimal aufs Klo. Das hat er natürlich in dem Gespräch nicht gesagt. Hätte ich auch nicht gesagt, wenn ich der gewesen wäre. Aber viele Eltern tun das eben nicht. Die rufen dann den Lehrer nicht an. Und dann fehlt ihnen wichtiges Wissen in der Erziehung.
Dass Eltern die Lehrperson nicht anrufen, hat möglicherweise viele Gründe. Vielleicht sprechen sie nicht die Sprache, die es dafür bräuchte. Vielleicht auch befürchten sie, den Ton nicht zu finden oder gar mit einer kritischen Nachfrage ihrem Kind in der Schule zu schaden. Oder sie nehmen den kindlichen Bericht immer hundertprozentig für bare Münze und halten nichts von der Lehrperson. Also lohnt es sich in ihren Augen auch nicht, mit diesem Halbidioten im Klassenzimmer das Gespräch zu suchen. Schade drum, denn die Eltern sind für den Schulerfolg ihrer Kinder wichtiger als die Schule selber. Das hat der Schweizer Sozialwissenschaftler Markus Neuenschwander unlängst erforscht. Er kommt zu einem verblüffenden Resultat. Der Einfluss der Lehrpersonen auf den Schulerfolg ihrer Schüler ist weniger als halb so groß als derjenige der Eltern auf den Schulerfolg ihrer Kinder.
Ja, es gibt sogar noch viel größere Studien, die sind schon viel älter, aus den USA. Zwei sehr große Studien, die haben auch gezeigt, dass der elterliche Einfluss sehr groß ist. Und die Idee ist eben die, dass der elterliche Einfluss die Basis fürs Lernen legt. Ja? Und das ist Interesse, Durchhaltevermögen, sich konzentrieren, sorgfältig arbeiten. Für die Lernleistung sind eigentlich eher so verstaubte Werte wichtig, wie Disziplin und Ordnung. Es gibt eine ganz berühmte Studie. Diese Studie hat gezeigt, dass die Lern- und Arbeitshaltung von jugendlichen Schülern wichtiger ist für die Schulleistung als die Intelligenz.
Das ist starker Tobak und wirft einige Fragen auf. Was heißt das für die Schule? Hat die Lerninstitution überhaupt das Richtige im Blick? Ist das alles chancengerecht? Fragen, die weit über das Thema hinausführen, aber immer wichtig sind. Eines muss klar sein. Nicht nur die Eltern sind wichtig, auch die Lehrpersonen sind zentral. Sie haben einen mindesthälftigen Anteil an einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. Mein Gespräch wird kurz unterbrochen. Christoph Eichhorn ist schnell anderweitig gefragt. Per Telefon braucht eine Mutter dringend eine Information. Ich nehme einen weiteren Schluck Grüntee und vertiefe mich in eine Ausgabe der Fachzeitschrift für Lehrpersonen. Die neue Schulpraxis heißt sie. Dort hat der Schulpsychologe, Erziehungsberater und Autor zum Beginn des Schuljahres einen langen Artikel zum Thema geschrieben. Dieser Artikel richtet sich an die Profis in der Schule und stellt die Frage: Mit welchen Eltern ist eine gute Kooperation besonders wichtig?
Die Zusammenarbeit ist vor allem mit den Eltern besonders wichtig, mit denen am ehesten Missverständnisse und Konflikte drohen. Vor allem bei Eltern, die der Schule skeptisch gegenüberstehen, deren Kind schlechte Noten schreibt, deren Kind in der Schule undiszipliniertes Verhalten zeigt, die bildungsfern sind, die sich in der Vergangenheit unkooperativ gegenüber der Schule verhalten haben.
Ich lese weiter. Was haben denn Lehrpersonen davon, mit allen Eltern gut zusammenzuarbeiten? Es muss sich ja lohnen, diese aufwendige Arbeit an die Hand zu nehmen.
Eltern verfügen wegen ihrer besonderen Beziehung zu ihrem Kind über einen erheblichen Einfluss darauf, wie es sich in der Schule verhält. Ob es sich im Unterricht an die Regeln hält, ob es einen angemessenen Umgang mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern pflegt und so weiter. All diese Dinge werden zu einem fundamentalen Teil durch das Elternhaus beeinflusst. Eltern haben aber nicht nur einen großen Einfluss darauf, wie sich ihr Kind in der Schule verhält, sondern auch auf dessen Lern- und Arbeitshaltung.
Elternarbeit, das sagt das Wort schon, ist Arbeit. Sie ist zeitaufwendig, sehr vielfältig und auch sonst anspruchsvoll. Ganz wesentlich ist ein gelingender Anfang. Zum ersten Elterngespräch rät Eichhorn den Lehrpersonen in der Sommerausgabe der neuen Schulpraxis zu Folgendem.
Das erste Elterngespräch. Vor allem bei den Eltern, mit denen die Zusammenarbeit schwierig werden könnte, vereinbart die Lehrperson möglichst innerhalb der ersten 2 Wochen ein erstes Treffen. Es dauert etwa 20 bis 30 Minuten. So geht sie vor. Sie bedankt sich für das Treffen und stellt sich kurz vor. Sie informiert die Eltern kurz über das während der ersten Wochen geplante Curriculum. Sie fragt die Eltern, ob sie ihr etwas über ihr Kind berichten möchten, was für die Schule von Bedeutung ist und was ihr dabei hilft, ihr Kind im Unterricht besser zu unterstützen. Sie spricht das Thema Regeln an, und zwar zuerst im Hinblick darauf, an welche Regeln sie sich selbst hält. Dann stellt sie den Eltern die Klassenregeln mündlich und schriftlich vor. Sie bespricht mit den Eltern mögliche Informationswege wie Telefon, Mail und so weiter. Sie überreicht den Eltern folgende Informationen schriftlich: Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Mailanschrift, eine Aufstellung der Regeln, an die sie sich selbst hält, und die Klassenregeln. Am Schluss des Gesprächs bittet sie die Eltern darum, sich an sie wenden zu dürfen, falls dies aus welchen Gründen auch immer wichtig wäre. Ich möchte Sie gerne anrufen, wenn ich Ihre Unterstützung brauche. Sind Sie damit einverstanden?
Soweit Christoph Eichhorns ganz praktische Hinweise an Lehrpersonen im Fachblatt Die neue Schulpraxis. In der Zwischenzeit ist der Schulpsychologe zurück am Tisch. Der Tee ist leer getrunken, der Föhnhimmel wirft rote Flammen über die Berge. Es dämmert schon. Ich frage den Schulpsychologen zum guten Anfang der Zusammenarbeit der Erwachsenen, die zusammen für ein Kind verantwortlich sind, Eltern und Lehrpersonen.
Also es ist einfach sinnvoll, von Anfang an des Schuljahres zu versuchen, Kooperations- und Vertrauensbeziehungen herzustellen. Das ist ein zentraler Punkt. Und wenn das mal gelungen ist, dann kann man auch leichter über die und die kritische Situation sprechen.
Vertrauen als gemeinsame Basis von Anfang an. Christoph Eichhorn hält viel von Regeln, vom Sprechen über Regeln auch. Auch schon, wir haben es gehört, im allerersten und frühen Gespräch mit den Eltern.
Das Wort Regeln ist in manchen Familien und bei manchen Erwachsenen nicht gerade so, wie soll man sagen, hoch im Kurs. Viele meiner Regeln würde eigentlich die, wie soll man sagen, die Potenzialentwicklung vom Kind schädigen, weil sich das selbst verwirklichen soll. Wenn es im Klassenzimmer drunter und drüber zugeht, dann lernt das Kind halt nichts und fühlt sich auch nicht wohl. Darum braucht es eigentlich Regeln, und das zeigen große Studien, dass es einer der zentralen Faktoren für Schulerfolg ist, ein geordnetes Klassenzimmer. Der Lehrer tut gut daran, zu Beginn des Schuljahres alles dran zu setzen, dass es im Klassenzimmer geordnet zugeht. Natürlich muss er nicht wie ein Tyrann auftreten, das ist nicht die Idee von Ordnung, oder? Sondern man kann Ordnung auch zusammen mit den Schülern entwickeln. Aber letztlich ist der Lehrer der Verantwortliche. Ich lasse den anderen aussprechen, beispielsweise wäre eine gute Regel, oder? Und dann ist wichtig, dass er darauf achtet, dass die Schüler die Regeln auch einhalten. Und wichtig ist natürlich auch, dass die mit den Eltern abgesprochen werden. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Eltern dahinter stehen, oder? Und sagen, wir wollen das auch, dann hat das einen ganz anderen Einfluss aufs Kind.
Regeln sind wichtig. Konflikte gibt es trotzdem. Sie gehören zum Familienalltag und sie gehören auch zur Schule. Deswegen braucht es Großzügigkeit, Besonnenheit, Know-how und Fingerspitzengefühl, sagt der Konstanzer Berater in seinem Büro in Landquart. Eine große Herausforderung ist die häufig überaus große Identifikation der Eltern mit ihrem Kind. Eine kleine Konfliktmeldung aus der Schule wird gleich zur Generalattacke auf den Erwachsenen zu Hause. Und schon ist Feuer im Dach.
Das zeigt auch, wie schwierig der Lehrerberuf ist. Es ist auch gut, wenn Eltern mit ihrem Kind identifiziert sind. Aber es ist ja immer eine Frage, wie viel. Was ist gut, was ist zu viel? Und wenn das zu viel ist, dann ist es so, wie Sie gesagt haben, dann erleben das die Eltern als persönliche Kritik.
Wer sich angegriffen fühlt, geht in die Defensive. Und die ist nicht immer produktiv. Christoph Eichhorn rät dazu, nicht das Problem in den Vordergrund zu stellen, sondern die Problemlösung oder das Ziel. Konkret und nachgehakt, was heißt das nun, wenn ein Junge, nennen wir ihn Damian, sich einfach nicht länger als 2 Minuten auf etwas konzentrieren kann und schnell immer wieder was ganz anderes im Kopf hat oder den Clown spielt?
Ja, also ein kleiner Schritt wäre zum Beispiel konzentriert sein bei der Stillarbeit während 5 Minuten. Das könnte jetzt mal ein erstes Ziel sein für ein Kind, was sich mit der Konzentration schwer tut. Wobei man schon sehen muss, dass Konzentrationsprobleme langdauernd sind. Ja, das sind nicht einfach so vorübergehende kleine Schwierigkeiten, sondern es ist oft ein lang andauerndes Problem. Und da ist es ja wichtig, dass man mit realistischen Erwartungen startet. Also 5 Minuten zum Beispiel sich konzentrieren können. Und da spielen natürlich die Eltern eine wichtige Rolle. Oder wenn die Eltern jetzt beispielsweise sagen, okay, wir finden das eine gute Idee, wir wollen das auch, dann sagen sie zum Beispiel am Vormittag, wenn das Kind in die Schule geht, fragen sie zum Beispiel ihr Kind, was ist eigentlich dein Ziel heute in der Deutschlektion? Sagt das Kind, ja, dass ich mich bei der Einzelarbeit 5 Minuten konzentriere. Und was bedeutet das genau, kann man dann sagen, was heißt das genau, ja, dass ich da arbeite und nicht rumschaue und dies mache, sondern das ist ein Beispiel von guter Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.
Dann wäre ja wohl auch günstig, wenn die Eltern von der Lehrperson hören würden, wenn der Junge es geschafft hat, 5 Minuten lang bei der Sache zu bleiben.
Genau, er könnte ein Foto machen von Damian und das per SMS, muss natürlich mit den Eltern alles vorher besprochen werden, und das per SMS an die Eltern schicken und sagen, Damian lernt, klasse. Und dann können das die Eltern zu Hause mit dem Damian anschauen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, und dann kommt die Oma am nächsten Wochenende und dann können sie zum Beispiel mit dem Damian und mit der Oma und die Eltern schauen das Foto an und sagen, Mensch, wie hast du das so toll gemacht? Und wie machst du das nächste Woche, dass es wieder so gut geht?
Wenn 2 sich schätzen, freut sich das Kind. Das ist Kontext. Es geht um eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräften. Es geht um einen nicht zu unterschätzenden Erfolgsfaktor in Sachen Lernen. Der Experte dafür zählt zu den wesentlichen Gelingensbedingungen diese 7 Sachen. Erstens, frühe Vertrauensarbeit. Zweitens, Erfolgsmeldungen und nicht nur problemlastige Gespräche. Drittens, Klärungsgespräche statt Lehrerschelte am Mittagstisch. Viertens, Zielorientierung statt Problemfixierung. Fünftens, Besonnenheit. Sechstens, Wertschätzung als Grundhaltung. Und siebtens, keine Vermischung der Kompetenzen. Was meint denn Christoph Eichhorn mit der Vermischung von Kompetenzen?
Es ist am besten, wenn jeder der andere als Experte sieht in seinem Bereich. Und wenn man versucht, die Ressourcen und das, was die anderen mitbringen an Kompetenz und Kenntnis, wenn man versucht, das zusammenzulegen.
Genauer heißt das?
Ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr hohes Potenzial, und es zeige auch übereinstimmend eigentlich die großen Studien, ein hohes Potenzial da ist, wenn das Wissen, was jeweils die Lehrer über Lernen mitbringen, und was die Eltern mitbringen über ihr Kind, wenn das in einem konstruktiven Rahmen zusammengebracht wird fürs Kind dann.
Jedem die eigene Kompetenz. Ein wichtiger Grundsatz und ein häufig missachteter. Wenn nämlich Lehrpersonen den Eltern sagen, wie sie zu Hause mit ihrem Kind umgehen sollten, wird es brenzlig. Umgekehrt begeben sich Eltern aufs Glatteis, wenn sie den Lehrern erklären, wie gute Schule und guter Unterricht zu sein hat. Vorsicht also vor der Vermischung der Zuständigkeitsgebiete. Das leuchtet ein, ist aber alles andere als einfach. Machen wir die Probe aufs Exempel, denn der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Was, wenn eine Schülerin einfach immer müde zur Schule kommt und der Lehrperson klar wird, dass diese Schülerin zu wenig Schlaf hat und auch ohne Frühstück im Bauch oder Znüni in der Tasche zur Schule kommt? Der Schulpsychologe?
Ja, also ich würde das sinnvoll finden, dass der Lehrer sagt, ihr Kind ist müde im Unterricht. Das halte ich für eine wichtige Information für Eltern, denn das Kind lernt ja dann nicht gut. Also man kann zum Beispiel einfach das mal mitteilen und sehen, wie die Eltern reagieren. Man kann auch sagen, sie sind gern mal eingeladen in meinen Unterricht. Oder man kann auch fragen, wie sehen Sie das? Mein Eindruck. Und es ist vielleicht auch wichtig, dass man jetzt sagt, die Dinge sind so, wie ich sage, sondern sagt, es ist meine Beobachtung, es ist mein Eindruck, ich bin aber interessiert an Ihrer Meinung.
Was aber, wenn die Eltern dann den Lehrer um einen Rat fragen? Sagen Sie, was wir tun sollen. Dann ist ja die Falle da, die Vermischung der Kompetenz. Was nun? Wie kann die Lehrperson sich selber davor schützen, vorschnell zum Erziehungsberater zu mutieren?
Ja, also wenn Eltern fragen, was denken sie, was wir tun sollen, dann, ich nehme die Kommunikation 1:1, dann denke ich, gäbe sie die Erlaubnis, dass der Lehrer einen Rat gibt. Ja, wenn sie sagen, naja, wir wissen auch nicht genau wie und was, oder sie sagen, aha, kann sein, dann heißt es noch lange nicht, dass die Eltern einen Rat wollen. Dann würde ich auch keinen geben.
Aber vielleicht sind es dann eben gerade die Kinder, die ganz besonders Unterstützung bräuchten.
Ja, und da ist richtig, da haben Sie sicher recht. Und da braucht es, glaube ich, andere Formen, um diese Eltern zu erreichen. Zum Beispiel Elternbildung, Dinge dieser Art. Elternabende zum Beispiel über den Einfluss von TV.
Wenn zwei sich schätzen, freut sich das Kind. Es ist klar geworden, eine konstruktive Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen entscheidet über den Stellenwert von Bildung und entlastet das Kind. Aber es gibt sie nicht in der Instantpackung. Das gute Zusammenspiel braucht Zeit, und die ist, wie gesagt, in modernen Familien sehr oft Mangelware. Und auch die Lehrpersonen haben sonst noch alle Hände voll zu tun. Was sagt Christoph Eichhorn zum Schluss unseres Gesprächs in seinem Praxiszimmer in Landquart dazu?
Wir müssen überlegen, was sind die Prioritäten. Ja, sowohl Eltern als auch Lehrer müssen sich fragen, was sind meine Prioritäten. Für Eltern ist sicher eine Priorität, wie geht es mit dem Kind. Wenn man sich klar macht, wenn ich eine gute Kooperation habe mit dem Lehrer meines Kindes, dann gewinnt davon mein Kind, weil dann der Lehrer das Kind besser unterstützen kann. Weil ich als Eltern dann das Kind besser unterstützen kann, weil ich mich mit jemand austauschen kann über mein Kind. All diese Dinge sind extrem wichtig und vieles andere ist halt vielleicht sekundär. Ja, es ist gut, wenn man weiß, genau, das sind meine Prioritäten und ich habe halt nur begrenzt viel Energie und Zeit. Und auf der Seite des Lehrers genau gleich. Auch Lehrer müssen sich überlegen, was sind die Prioritäten während der ersten 4 Wochen. Und Elternarbeit sind eine Priorität Nummer 1. Eine andere ist beispielsweise, gute Beziehungen zu den Schülern, zu allen Schülern aufzubauen, aber natürlich auch zu denen, mit denen es nicht so rund läuft immer. Ganz besonders zu denen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.